Einen recht schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielleicht für unsere Gäste zur Erklärung, wir als Gemeinde predigen ja immer seit langer Zeit immer ganze Bibelabschnitte oder Bibelbücher durch. Die Bibel selbst besteht ja mit Neuem und Altem Testament aus 66 Büchern. Es ist also eine große Bibliothek. Und zurzeit predigen wir die Apostelgeschichte durch. Und da lese ich den Text, der für heute vorgesehen ist, aus Apostelgeschichte 5. Da geht es jetzt quasi weiter im Anschluss zu dem, was wir letzte Woche gehört hatten, ab Vers 17. Diese Geschehnisse, also wenn wir denken, was passiert ist oder um welche Geschehnisse es geht, es waren Wunderwirkungen durch Jesu Apostel in Jerusalem geschehen. Und jetzt heißt es, durch diese Geschehnisse, also durch diese Wunderwirkungen, weckten den Neid des hohen Priesters und seiner ganzen Gefolgschaft der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, Menschen dort zu lehren. Währenddessen kamen die hohen Priester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie in das Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten also zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschehen war. Doch dann kam jemand und meldete ihnen, stellt euch mal vor, die Männer, die ihr ins Gefängnis habt bringen lassen, stehen jetzt im Tempel und lehren das Volk. Sofort machte sich der Kommandant mit seinen Leuten auf den Weg, um die Apostel zu holen. Sie hüteten sich allerdings davor, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Furcht, die Menge könnte Steine nach ihnen werfen. Bis dahin. Das war Apostelgeschichte 5 und ich habe gelesen aus der Genfer Übersetzung. Worte, die zum Leben führen. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, kommt unseren Senioren bekannt vor. Da habe ich es nämlich schon mal bisschen ausgeführt, heute vielleicht etwas ausführlicher. Und zwar ging es um ein Klassentreffen, da war ich vor einigen Wochen eingeladen, nicht als ehemaliger Schüler, sondern als ehemaliger Lehrer. Die jungen Erwachsenen, die meisten heute in einem Alter von ungefähr 40 Jahren, hatten vor 20 Jahren ihren Berufsabschluss gemacht. Inzwischen nun Berufs- und Lebenserfahrung gesammelt, fast alle verheiratet, sind jetzt selber Väter und Mütter. An so einem Abend gibt es natürlich viel zu erzählen. Jeder hat irgendwas erlebt und berichtet, manch Schönes, teilweise aber auch Schweres und persönliche Schicksalsschläge. Auch ich selbst hatte von mir ein bisschen berichtet und dann aber doch eine Frage an die ganze Gruppe gestellt, weil mich das brennend interessierte. Eine Frage. Einige haben dann schon ein bisschen geschmunzelt. Ah ja, typisch Lehrer, der stellt wieder Fragen. Ne? Aber eine Frage, auf die ich sehr gespannt war, was werden die dazu sagen? Mich interessiert wirklich brennend, was ihr noch von damals wisst, also vor 20 Jahren. Was ist euch da hängen geblieben? Gab es da irgendwas sehr Markantes, an das ihr euch noch erinnert? Eigentlich konnte ich mir ja denken, dass man nach so langer Zeit vieles oder fast alles wieder vergessen oder irgendwie verdrängt hat. Aber die Antwort, die dann sehr spontan kam, hat mich persönlich dann doch sehr überrascht. Einige sagten, das Drei-Tage-Seminar zu dem Thema Krankheit, Schmerz, Tod und Trauer, das ist irgendwie hängen geblieben. 3 Tage. Und wir können uns daran erinnern, dass uns als Klasse das damals zusammengeschweißt hat. Dieses Seminar war so wichtig für uns und irgendwie, es wirkt bis heute. Krankheit, Schmerz, Tod, Trauer. Mit der Antwort hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und ich muss ehrlich sagen, für mich damals das schwierigste Thema. Ich hätte es, wenn möglich, am liebsten ausgeklammert. Warum? Es gibt hierzu nicht die einfachen Antworten. Du weißt vorher nicht, welche Fragen werden denn von den Teilnehmern kommen und an dich gestellt werden. Du weißt nicht, welche Emotionen bei jedem Einzelnen aufbrechen und wie du das auffangen kannst. Jedenfalls war ich immer heilfroh, wenn diese Tage abgeschlossen waren. Das war wie ein Befreiungsschlag. Und ich dachte so, geschafft. Jetzt können wir uns wieder dem Leben zuwenden und den wirklich wichtigen Dingen. Um vielleicht zu verstehen, um was es in diesem 3-Tage-Seminar unter anderem ging, will ich euch eine Übung kurz vorstellen. Eigentlich ist es ein Spiel, aber es hat einen sehr ernsten Hintergrund und soll den Teilnehmern etwas Wichtiges verdeutlichen. Ich muss kurz erklären. Die Personen sitzen in einem großen Kreis. Jeder Teilnehmer bekommt 3 Karten. So wie diese. Die Aufgabe ist, auf jede Karte ein Stichwort zu schreiben. Und zwar 3 Dinge, die in deinem Leben, zumindest im Moment, das Wichtigste sind und auf die du keineswegs verzichten willst. Das können materielle Dinge sein, es können aber auch nicht materielle Dinge sein. Und dann gibt es Bedenkzeit und es wird auf jede Karte nur ein Stichwort. 3 Karten. Ich gebe euch jetzt oder uns hier mal Beispiele, was häufig geschrieben wurde in diesen Seminaren. Meine Freunde, Mein Freundeskreis ist mir das Wichtigste, meine Freunde. Manche haben auch geschrieben, meine Familie. Einmal hat jemand geschrieben, mein Führerschein. Wichtig. Und auch, und da habe ich selber gestaunt, manchmal wurde auch geschrieben, mein Glaube. Mein Glaube. Anschließend, nach dem Aufschreiben, durfte jeder Teilnehmer seine Karte, seine drei Karten sozusagen, verdeckt halten. Niemand sonst sollte sehen, was geschrieben war. Das war ja was sehr Persönliches. Meine Rolle in dem Szenario war folgende. Ich habe mir sozusagen den Namen die unheimliche Macht gegeben und habe angedeutet, dass ich durch die Reihen gehen werde und jeder Teilnehmer muss eine Karte an mich abgeben. Beziehungsweise er durfte nicht gucken, was ist jetzt unwichtig, was gebe ich gerne weg, sondern ich habe da einfach aus den drei Karten eine abgezogen. Es durfte nicht geredet werden und die Karte, die ich zunächst bei der ersten Runde an mich nahm, wurde dann vernichtet. Also ich hatte dann 20, 25 Karten bei der ersten Runde. Die Karten wurden vernichtet und weggelegt. Jetzt hatte jeder Teilnehmer nur noch zwei Karten in der Hand. Wiederum ging die unheimliche Macht durch die Reihen und nahm jedem Teilnehmer die zweite Karte. Die Karten wurden ebenfalls vernichtet und abgelegt. In der letzten Runde hielt man natürlich nur noch eine Karte in der Hand. Ich machte mich wieder auf den Weg. Und ich merkte schon, die Gruppe, die einzelnen Teilnehmer waren jetzt irgendwie angespannt und ahnten natürlich schon, was kommen würde. Und genauso kam es ja auch. Ich machte meine Runde und nahm die letzte Karte an mich. Die Reaktion der Teilnehmer waren sehr unterschiedlich. Manche lächelten und dachten, ja, ist ja nur ein Spiel. Andere wiederum hielten ihre Karte fest, sodass ich Mühe hatte, die an mich zu nehmen. Und der Blick in die Augen sagt mir, sie können mir doch nicht auch noch das letzte Wichtige in meinem Leben einfach so wegnehmen. Im Raum herrschte plötzlich eine Totenstille und auf einmal war jedem klar, was ich mit diesem Szenario bezwecken wollte. Die Spannung, die sich aufgebaut hatte, war kaum auszuhalten. Manche hatten sogar Tränen in den Augen und wurden sich jetzt bewusst, wie zerbrechlich unser Leben sein kann. Ein Verlust ist niemals leicht zu ertragen. Natürlich hatten wir im Anschluss nach diesem Szenario besprochen und evaluiert. Eines ist mir aber immer wieder aufgefallen. Niemals hat ein Teilnehmer auf seiner Karte das Stichwort Leben geschrieben. Das wichtigste Gute ist doch, dass dir und mir dieses Leben, das wir haben, geschenkt wurde und wir alle Freiheiten haben, es zu gestalten und diesem Leben einen Sinn zu geben. Warum erzähle ich das heute Morgen? In unserem heutigen Bibeltext geht es genau darum und eigentlich um noch viel mehr. Durch ein Wunder kamen die Apostel, wie ich es gelesen hatte, aus dem Gefängnis frei und bekamen von den Engeln einen Befehl. Tretet vor das Volk und redet alle Worte dieses Lebens. Nach der Genfer Übersetzung verkündet die Botschaft, die zum Leben führt. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war und sein Leichnam in eine Gruft gelegt wurde, war für seine Jünger ein Lebensabschnitt beendet. Sie machten sich auf den Weg zurück in ihr altes Leben. Die sogenannten Emmaus-Jünger, Kleopas und der Unbekannte, verließen Jerusalem und machten sich auf den Weg in Richtung Emmaus, circa 12 Kilometer entfernt. Also ein Fußmarsch von etwa 3 Stunden. Sie unterhielten sich über das, was sie mit Jesus erlebt hatten und über sein tragisches Ende, die Kreuzigung. Auch hier schien eine unheimliche Macht ihnen alle Illusionen genommen zu haben. Sie hatten plötzlich keinen festen Grund mehr unter ihren Füßen. Ihr Lebens- und Glaubensfundament hatte nicht nur Risse bekommen, es war über Nacht einfach nicht mehr da. Hätten Sie damals, ich fantasiere jetzt etwas, ja, hätten Sie damals solche Karten gehabt, würde darauf vielleicht Folgendes geschrieben sein. Kleopas, sagt der eine Jünger zum anderen, weißt du noch, wie reich Jesus unser Leben gemacht hat? Reich gemacht. Er hatte doch so viel Liebe für uns. Sogar am Kreuz soll er seinen Peinigern noch gesagt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht hätten sie auf die zweite Karte geschrieben, Hoffnung. Kleopas, erinnerst du dich noch, wie viel Hoffnung Jesus uns gab? Als Petrus mitten im Sturm das Boot verließ und auf dem Wasser gehen konnte, plötzlich aber abtauchte und Jesus ihm die rettende Hand ausstreckte. Durch ihn hatten wir doch festen Grund unter die Füße bekommen und wir wussten, auf diesem Felsen können wir stehen bis in Ewigkeit. Und am Kreuz soll er einem der beiden Verbrecher sogar gesagt haben, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auf der dritten Karte hätten sie vielleicht geschrieben, ja, das ist ja meine Fantasie, Zukunft. Zukunft. Kleopas, weißt du noch, wie oft unser Herr über das Reich Gottes und die Ewigkeit mit uns gesprochen hat? Sogar als er am Kreuz hing, soll er für seine Mutter gesorgt haben. Da sagte er zu Maria, Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes sagte er, siehe deine Mutter. Und überhaupt, er hatte Worte des Lebens für uns. und seinen Worten folgten immer mächtige Taten. Unbemerkt von den beiden Jüngern war Jesus schon längst da und war ein Wegbegleiter. Der gute Hirte ist eben ein großer Kümmerer. Er lässt die beiden, und ich sage mal dazu auch die ganze Schar der Jünger, nicht im Ungewissen, sondern spricht mit ihnen über ihr Herz und ihren Unglauben. Er sagt, wie ist euer Herz so schwerfällig, allem zu glauben, was in den Schriften über den Christus geschrieben steht? Ihr Lieben, und genau das muss geklärt werden. Hier legt der Auferstandene seinen Finger in eine Wunde. Jesus weist den Zweifler an die Bibel. Er selbst legt ihnen Wort aus und hier bekommen sie wieder festen Grund unter die Füße. Und da geschieht das Wunder. Augen werden geöffnet und sie erkennen ihn, den Fürst des Lebens. Sprüche 8 heißt es, wer mich findet, hat Leben gefunden. Nachdem der Engel die Gefängnistüren geöffnet hatte, gab er den Befehl, verkündet die Botschaft, die zum Leben führt. Menschen waren schon immer auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens. Vor kurzem entdeckte man ein weiteres schwarzes Loch im Weltall. Und Astronomen stellten sich die Frage, ob man dort Leben finden würde. In uns Menschen gibt es so eine unbewusste Sehnsucht nach dem Woher und Wohin, nach dem Ursprung und der Quelle des Lebens. Menschen haben bestimmte Vorstellungen vom Leben. Gott aber, der Urheber und Schöpfer aller Dinge, hat sich menschliches Leben anders gedacht. Er hat es in drei Ebenen geordnet. So denke ich mir. Sie alle zusammen bilden ein ganzes, volles, richtiges, erfülltes Leben. Jesus bezeichnet es einmal als Leben und volle Genüge. Die erste Ebene ist das irdische Leben, das biologische. Durch Vater und Mutter werden wir als Menschenkinder geboren. Das ist ein Wunder und ein Geschenk. Aber dieses irdische Leben als Menschenkind ist von der Sünde gebrochen und bedarf der Erneuerung und Verwandlung. Die zweite Ebene ist das geistliche Leben. In einer, die Bibel nennt es Wiedergeburt, werden wir von einem Menschenkind zu einem Gotteskind. Das ist auch ein Wunder. Und ein Geschenk. Das geistliche Leben, das Leben im Glauben, zielt auf die dritte Ebene, nämlich ewiges Leben. In einer Auferstehung mit einem neuen Leib und einer neuen Welt vollendet sich Leben. Von all diesen drei Ebenen spricht die Bibel und sie gehören zusammen. Jede ist wichtig. Sie alle drei bilden das ganze, volle Leben. Irdisches Leben in einer natürlichen Geburt als Menschenkind. geistliches Leben in einer Wiedergeburt als Gotteskind und ewiges Leben in einer Auferstehung für eine neue Welt, das ist ganzes Leben. Und Gott wartet mit seiner ganzen Liebe, um uns ein ganzes Leben, nämlich Leben und volle Genüge zu schenken. Im Römerbrief heißt es einmal, gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Vielleicht noch besser nach der Genfer Übersetzung, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Jetzt. Und genau diese Botschaft sollten die Jünger unerschrocken verkündigen. Und sie taten es. Gleich bei Tagesanbruch, wie ich gelesen hatte, gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Sie sprachen von dem, der von sich sagte, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6. Sie sprachen von dem, der von sich sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Sie sprachen von dem, der von sich sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14. Und sie sprachen von dem, der von sich sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Johannes 10. Sie sprachen von dem, der in seiner Bergpredigt das Volk einst lehrte und alles auf den Kopf stellte, denn er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen die, die Friede stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Worte des Lebens. Und dennoch, ihr Lieben, erfahren wir aus Johannes 6, Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm, also von Jesus, zurück und folgten ihm nicht mehr nach. Und Jesus stellt die Frage an die 12 Jünger, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus antwortet, Herr, ich bin so dankbar für diesen Ausspruch. Wohin sollen wir gehen? Wohin? Wohin? Du hast doch Worte des Lebens und wir glauben und haben erkannt, dass du der Christus bist, den Gott gesandt hat. Worte, die zum Leben führen. Ich möchte zum Schluss kommen. Worte, die zum Leben führen, bedeuten reich beschenkt. Reich beschenkt oder reich gemacht. Sogar am Kreuz soll Jesus seinen Peinigern gesagt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Vergebung gilt bis heute auch für dich und mich. Wollen wir sie annehmen? Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Jakobus 2, Vers 5. Worte, die zum Leben führen, bedeuten Hoffnung. Ein Missionarsehepaar auf Papua-Neuguinea erlebte einen schweren Schicksalsschlag und verlor eines seiner Kinder. Einer der Eingeborenen sagte zu dem Ehepaar, was seid ihr doch für Menschen? Ihr fürchtet den Tod nicht und ihr könnt den Horizont sehen. Ja, sagte der Missionar, auch in seiner ganzen Trauer, wir können den Horizont sehen. Und wie er das so ausspricht, fällt ihm ein, dass es in dieser Sprache, in der Papua-Sprache, kein Wort für Hoffnung gibt. Kein Wort. Und er denkt bei sich, das ist doch ein gutes Wort für Hoffnung. Durch den Horizont sehen. Dahin sehen, wo Jesus ist. Die Hoffnung für die Welt. Paulus hat es mal so ausgedrückt in Römer 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Römer 5. Worte des Lebens, sie bedeuten auch Zukunft. Darum kann David auch im Psalm 133 sagen, wo dies geschieht, und er meint damit Gottes Segen für eine Gemeinschaft, so wie wir es heute erleben, wo dies geschieht, dahin hat der Herr seinen Segen befohlen oder versprochen, nämlich Leben bis in Ewigkeit. Leben, das nicht endet. Vielmehr wissen wir, so schreibt es Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. 2. Korinther 5. Und die Summe von all dem fasst Johannes in seinem Brief an die Christengemeinden in einem Satz zusammen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. 1. Johannes 5. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist der Schlüssel zum Leben. Wir haben es kürzlich gehört, auch in einer Predigt hier, Apostelgeschichte 4. Und in keinem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Apostelgeschichte 4. Willst du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen? Dann hast du Leben gefunden in Wahrheit. Amen.